Und da musste ich jeden Abend an allen Zellen die Gitterkontrolle durchführen.
Wie macht man das?
Man nimmt, man macht die Fenster mit hier kalt auf und dann nimmt man den Hammer.
So,
nimmt
so bitte Platz.
Überall abknapfen, ob die angesägt waren.
Ne? Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch an diesem Wochenende, an diesem Karnevalswochenende, gibt es eine Podcast-Episode vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie und... Der Wachsaal ist wieder mal op jök, also unterwegs. Und zwar waren wir am 1. Februar in der LVR-Klinik Düren. Dort gibt es ein psychiatriegeschichtliches Dokumentationszentrum in der ehemaligen forensischen Abteilung. Das ist ein Haus, das heißt Haus 5. Und wir sind dort eingeladen von dem Kurator Olaf Mehl, den in diesem Zentrum zuständigen für Bildung Thomas Hax-Schoppenhorst und die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Silke Frey-Altenhoff. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern wir sind in einer Gruppe gekommen. Alles Leute, die ich gleich mal kurz mit Namen, Vornamen vorstellen werde. Nur so zur Orientierung, das ist eine Gruppe, die irgendwie einen Zusammenhang zur psychiatrischen Klinik in Düren hat. Das sind folgende Leute. Friedhelm Schmidt-Quernheim, mit dem ich ja länger gesprochen habe über Forensik, der ja doch in Düren auch lange gearbeitet hat in der Forensik. Dann ist da Anne Bongartz. Sie ist die erste Frau gewesen, die in der forensischen Abteilung in Düren gearbeitet hat als Krankenschwester. Dann ist Marlise Kaiser da, die auch in Düren, jetzt nicht in der Forensik, gearbeitet hat. Und es ist Maria Spahn mit in dieser Gruppe, die als Ärztin in der LVR-Klinik Düren vor vielen Jahren gearbeitet hat. Dann ist hier in unserer Gruppe noch Uschi Holl, eine Kollegin aus der Kölner Psychiatriezeit. Und noch zwei Menschen, Edith Görgen und Alberto Riguzzi. Beides Leute, die ich aus anderen Projekten kenne, wobei Alberto und auch Edith schon einen direkten Bezug zur italienischen Psychiatrie haben. Renate Nickbur ist noch hier bei uns als interessierte Bürgerin, die ursprünglich aus dieser Gegend hier stammt. Ja, das ist die Gruppe, mit der wir hier heute bei dieser Exkursion in Düren sind. Es folgt also jetzt eine Führung durch dieses Haus mit verschiedenen geschichtlichen Hinweisen, aber auch mit einigen authentischen Berichten aus der Zeit der forensischen Arbeit vor einigen Jahrzehnten dort. Ich hoffe, es gefällt euch, es ist was Interessantes dabei und es wird eine Fortsetzung dieses Besuchs geben, das heißt einen zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie es so ankommt. Viel Vergnügen dabei.
Schön, dass wir hier sein können. Wir sind ja unter anderem mit der Gruppe hier, aber auch mit dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde. Und der Wachsaal ist hin und wieder unterwegs. Und heute sind wir aber hier in Haus 5, Dokumentationszentrum des LVRs. Und wir werden jetzt hier von euch noch bestimmt einiges erfahren, was wir hier nicht wissen über die Geschichte des Hauses.
Mein Name ist Olaf Mehl. Ich komme nicht aus dem Bereich der Medizin bzw. der Psychiatrie, sondern ich bin Ausstellungsmacher, Ausstellungsgestalter. Und bin seit einigen Jahren hier für ein Projekt, was unter anderem hier in diesem Haus umgesetzt werden soll, das da heißt Forum Psychiatrie. Es geht da um dezentrale Vermittlung von Geschichte und Gegenwart von Psychiatrie im Rheinland. Und das Haus 5 ist in der Planung dieses Konzeptes der Knotenpunkt. Also hier soll zukünftig sehr viel passieren, also nutzen das Haus sozusagen, obwohl wir es weiter planen und entwickeln, für unterschiedliche Sachen. Da werden wir sicherlich im Zuge der Führung und auch im Nachgespräch nochmal drauf zurückkommen, was alles hier noch zukünftig passieren soll, was hier jetzt gerade zu sehen ist, was man ja dann in dem Audiobeitrag nicht so erfahren kann. Also neben der Geschichte haben wir hier auch immer wieder wechselnde Ausstellungen, teilweise mit Bezug zur Psychiatrie, nicht immer. Und aktuell ist hier eine Ausstellung von Kunstwerken der Schülerinnen und Schüler der Schule auf dem Gelände der LVR-Klinik in Viersen. Das ist ein Kunstprojekt gewesen, das über mehrere Wochen mit einem Duisburger Künstler stattgefunden hat. Das stellen wir hier aus. Am Ende werden wir hier sozusagen eine große Ausstellung zur Geschichte und Gegenwart der gesamten Psychiatrie des Rheinlandes haben. Das soll hier sozusagen stattfinden.
Und das betrifft aber immer die gesamte Psychiatrie, jetzt nicht nur den forensischen Teil, sondern die gesamte Rheinische.
Natürlich bietet sich das hier an und gerade weil das hier ja auch in Düren und in Deutschland recht oft miteinander verknüpft ist, dass die forensische Psychiatrie neben der Allgemeinpsychiatrie einen hohen Stellenwert hat in der Psychiatrielandschaft, auch natürlich jetzt gerade hier mit diesem Haus, wo wir ja gleich auf die Geschichte noch ein bisschen eingehen werden, in Düren. Und das wird auch ein Schwerpunkt dieser Ausstellung sein, selbstverständlich die Geschichte der forensischen Psychiatrie. Und das bietet sich, und vielleicht können wir da auch einfach direkt einsteigen
in die
Führung zu diesem Haus, das bietet sich natürlich auch sehr gut an. Das Haus ist 1900 gebaut bzw. fertiggestellt worden und bis 1986 mit unterschiedlichen, teilweise kleinen oder größeren Unterbrechungen als forensisches Haus genutzt worden. Und seit 1986 steht es eigentlich in dem Sinne leer. Ne? Es ist jetzt immer wieder mal auch seitens der Klinik, seitens des LVRs genutzt worden als Ausstellungshaus. Da kommt auch dieser Name Psychiatrie-Geschichtliches Dokumentationszentrum her. Also bis letztes Jahr gab es noch einen Förderverein, einen Verein, der diesen Namen getragen hat. Ansonsten ist dieser Name, dieses Projekt sozusagen jetzt übergegangen, würde ich jetzt mal vereinfacht sagen, in dieses neue Projekt Forum Psychiatrie. Seit 1986 so einige Veränderungen im Haus gehabt. Anstrich zum Beispiel, wir stehen jetzt hier in einem großen mittleren Raum im Erdgeschoss. Der Anstrich, die Wände sind jetzt weiß. Das waren sie, als das Haus in Nutzung war, natürlich nicht. In Bezug auf Forensik, was wollen wir ausstellen, bietet sich an, in dem Teil, in dem wir gleich auch noch gehen, in den ursprünglich erhaltenen Teil, dort auch Forensik zu zeigen, die Geschichte der Forensik und in diesen schon veränderten Teilen dann die Geschichte der Psychiatrie, aber auch die Gegenwart darzustellen.
Thomas Hack-Schoppenhorst, ich war 37 Jahre Mitarbeiter der Klinik, davon 16 Jahre im Maßregelvollzug in der neuen Forensik, war der Öffentlichkeitsbeauftragte, 22 Jahre. Bin vor anderthalb Jahren in Rente gegangen und übe mich noch im Umgang mit diesem neuen Zustand. Hab aber hier, Gott sei Dank, altersadäquat einen Minijob und bin zusammen mit dem Kollegen Mehl für Ausstellungen, Lesungen, Führungen und vor allem für die Bildungsarbeit mit Schulen, was ja ganz wesentlich ist, zuständig.
Ach so.
Und deshalb bin ich hier.
Ah, schön. Das heißt, hier werden auch viele Schulen und andere
Massen.
Gruppen
durchgeführt. Das ist ja auch ein großer Auftrag. Ich meine, Psychiatriegeschichte muss ja adäquat vermittelt werden. Und da ist nichts besser geeignet als das Haus 5. Deshalb ist es ein steingewordenes Mahnmal, Denkmal und ein Ort der Erinnerung.
Ich wollte nur sagen, es sind ja noch eine Gruppe hier und einige mit ganz unterschiedlichen, soll ich sagen, Zusammenhang zu dieser Klinik überhaupt. Anne, von dir weiß ich ja auch, dass wir haben ja schon mal telefoniert und geschrieben und dass wir da auch noch ein bisschen erfahren werden, so aus den allerersten Stunden als Frau in diesem Bereich. Aber es gibt ja auch Friedhelm Schmidt-Quernheim ist wieder dabei. Wir haben ja ausführlicher schon mal gesprochen, aber der ist heute auch dabei. Oder Maria, die hier auch als Ärztin gearbeitet hat. Oder Marliese, die hier als Krankenschwester gearbeitet hat und wir uns kennengelernt haben vor vielen Tagen. Ja, oder auch noch andere, Uschi, die jetzt nicht direkt hier mit zu tun hat, aber auch mit der Psychiatrie in Köln. Ja, und dann noch so zwei, die gar nichts damit zu tun haben. Ne, Edith, wir kennen uns aus ganz anderen Projekten. Und ja, und Alberto, du bist ja derjenige, der so den Bezug für mich immer nach Italien zur Psychiatrie hast und bin mal ganz gespannt, was du heute hier, wir haben ja eben schon so auf dem Weg hierhin ein bisschen ausgetauscht, dass es schon auch viele Ähnlichkeiten gab mit der Auflösung so seinerzeit in Triest. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt.
Und natürlich, wenn wir gleich vielleicht in den in diesen, ich sag jetzt mal, ursprünglich erhaltenen Teil kommen, da wird es sicherlich so sein, dass die Besuchenden, die heute hier dabei sind, die hier die aktive Zeit noch miterlebt haben, da sicherlich bedeutend besser sich zu äußern können und erklären können, als ich jetzt, als sozusagen jemand, der das Haus ja eigentlich nur im leeren Zustand und durch Texte und Erzählungen kennt. Dementsprechend, das wird sicherlich deutlich interessanter sein. Wenn man jetzt diesen ursprünglich erhaltenen Teil nimmt, den Menschen zu zeigen, wie das Haus früher ausgesehen hat. Aber das ist natürlich ja auch, werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, auch wiederum nur so ein kleiner Teil, auch die Geschichten der heute Anwesenden, ist ja auch wieder nur ein kleiner Abschnitt in der Geschichte dieses ganzen Hauses, das ja schon so lange, also seit 1900 hier als forensisches Haus steht und was es auch noch besonderer macht, das erste Bewahrungshaus überhaupt im Rheinland gewesen ist, ne? Und dementsprechend ja, so eine Art Prototyp war für die Unterbringung von straffällig gewordenen psychisch erkrankten Menschen.
Ob man es glauben will oder nicht, es ist ja im Grunde der Entschluss zum Bau. Ist durch einen Modernisierungsimpuls in der Psychiatrie entstanden. Man wollte in den Heil- und Pflegeanstalten, in den Einrichtungen ein bisschen, ich sag mal, ein offeneres, menschenfreundliches Klima schaffen, menschenfreundlicheres Klima schaffen. Und da müssen wir jetzt eine kleine Reise in die Rechtsprechung von damals machen. Ganz kurz, damals unterschied man, heute gibt es das ja nicht mehr, zwischen verbrecherischen Irren und Irrenverbrechern. Die hatten dann unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte sozusagen. Was das heißt, müssen wir nicht großartig erklären. Und die kamen fast ausnahmslos nicht ins Gefängnis, sondern in die Anstalt. Und die verhageln natürlich die Petersilie mit ihrem dissozialen Verhalten, mit ihrer manipulativen Energie, mit ihrer Gewaltbereitschaft und so weiter und so weiter. Und da dachte man, ja, wie gehen wir mit dem Problem um? Wir wollen die Einrichtung so ein bisschen offener, lichter, das war auch in erster Linie eine Frage der Architektur. Wie kriegen wir das hin, wenn wir solche, ich hätte fast gesagt, Knalltüten an Bord haben? Und da ist offensichtlich ein hochintelligenter Mensch hingegangen, also der hat das vielleicht nicht richtig gecheckt und hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir alle Problemfälle und packen die in ein Haus. Das ist ja schon vom Ansatz her völlig gaga, ne, so. Und dann haben die auch ordentlich gezählt und im Planungstitel, die kamen auf 48, im Planungstitel haben sie dann auch gesagt, okay, wir bauen ein Pavillon für 48 irre Verbrecher. Also ich bin kein Architekt, was hier Pavillon ist, möge mir ein Fachmann sagen, ich entdecke hier nichts, was mit Pavillon zu tun hat. Jedenfalls ist das so geplant worden. Und dass das eine schräge Idee war. Ich meine, wer einmal auf Klassenfahrten war mit drei oder vier schwierigen Schülern, der weiß, was passiert, wenn nicht drei oder vier Schüler schwierig sind, sondern 23 oder die gesamte Klasse. Und dass die Rechnung nicht aufgehen konnte, haben die im Grunde schon in den ersten Monaten spitz bekommen, denn es ging drunter und drüber. Hier grassierte Unordnung, Gewalt, es gab hier Geiselnahmen, Ausbrüche und so weiter und so weiter. So schlimm, dass es nach einiger Zeit wieder schließen mussten, das Haus leer ziehen mussten, um es sicherheitstechnisch zu ertüchtigen. Und dieser Planungsfehler, der setzte sich im Grunde bis 86 fort, weil da sieht man, welche Funktion, welche Bedeutung Architektur hat. Das sehen Sie daran, wenn Sie, wahrscheinlich könnt ihr das bestätigen, das Erste, was die Kollegen aus dem pflegerischen Bereich sagten nach dem Umzug, die sind dann 86, ich glaube im April oder irgendwann, nach drüben ins neue forensische Dorf gezogen, was ja ein Modellprojekt über Jahre und Jahrzehnte war. Und der erste Eindruck, den die hatten, die hier tagtäglich für Krawall sorgten, für Ausschreitungen und so weiter und so weiter, die zeigten sich quasi über Nacht drüben in dem neuen Ambiente gemäßigter, friedfertiger, weniger aggressionsgeladen.
Vielleicht nur mal als Eindruck, Anne, du warst ja auch hier, hast du ja auch hier schon gearbeitet oder erst in der neuen?
Nein, ich bin 83 hier hingekommen bis 86. Ich habe hier 3 Jahre gearbeitet. Ich bin damals zuerst mal als einzige Frau hier gewesen, als Krankenschwester, Fachkrankenschwester. Und später kam dann eine Sporttherapeutin dazu und eine Ärztin und
eine Lehrerin.
Ja, und aber an, dass ich den ganzen Tag quasi in der Schicht von 7 bis 7, da gab es also noch den 12-Stunden-Tag, wir hatten noch keinen Schichtdienst, soweit ich mich erinnern kann, aber ich glaube schon, war ich im Grunde genommen den ganzen Tag mit den Patienten zusammen, vom Aufschluss angefangen bis abends den Einschluss.
Und das war auch dann so, wie er eben sagte, dass es da drüben dann deutlich entspannter war zunächst?
Ja, auf jeden Fall, weil schon die Möglichkeit von mehr Bewegungsfreiraum war und die Patienten schon die Möglichkeit hatten, durch den fehlenden Einschluss auch abends länger zu kommunizieren. Ja, okay. Mhm. Nur die Aufnahme- und Krisenstation war ja dann noch mit Einschluss verbunden. Okay. Mhm. Und hier war es schon so, dass auch oben auf der Therapiestation alle Patienten eingeschlossen wurden.
Das war immer ein Abend, das war das Besondere und ganz innovative. Ein Abend haben wir dann eingeführt, dass die Patienten, ich glaube, bis 10 oder sowas aufbleiben, also die Zellen aufbleiben durften und wir dann mit denen was gemacht haben irgendwie, nicht? Also so eine Art Freizeitgestaltung, das war also für damalige Verhältnisse schon ein großer Fortschritt. Dadurch, dass eben viele dann auch vom therapeutischen Personal eingestellt wurden, nach diesen ganzen Vorkommnissen, ich glaube, das muss man auch sagen, ne? Es gab, du hast es gerade auch gesagt, hier Suizide, also einmal so ein Verbrennungstod eines Patienten, nicht? Und einmal, glaube ich, einer hat sich aufgehängt. Es gab ganz viele schreckliche Vorkommnisse, die letztlich ja das...
Vom Knauer, der Angriff.
Das war dann
ein bisschen später.
Das war später schon, nicht? Dass hier der zuständige Arzt auch attackiert wurde von dem Vater eines Patienten. Eines Patienten übrigens, der wirklich extrem, kommen wir vielleicht gleich zu der sogenannten Schluckerzelle. Ein Patient, der also fast täglich hier im Rahmen der Arbeitstherapie Sicherheitsnadeln gefuttert hat, mit Brot eingeklebt und die sich dann, wenn er so runtergeschluckt hatte, dann langsam öffneten und so weiter. Man ständig unterwegs war. Ich weiß nicht, ob du da auch mitgefahren bist zur Chirurgie, weil er operiert werden musste und dieser Vater von ihm, jedenfalls, er hat den leitenden Arzt hier mit dem Messer attackiert. Es war wirklich extrem viel Gewalttätigkeit, muss man schon sagen. Und das hat sich schlagartig dann mit dem Umzug sicher verändert.
Hier war es schon so, durch die Schlafsäle. Wir hatten ja den kleinen Schlafsaal und die großen Schlafsäle. Und drüben gab es das nicht mehr. Und das war auch, glaube ich, unheimlich entspannend, dass jeder Patient drüben ein eigenes Zimmer oder eine Zelle hatte. Und hier gab es die Schlafsäle und wenn man die abends eingeschlossen hat im Vierer- und Sechser-Schlafsaal, da muss man nicht sich wundern, wenn auch in dieser Zeit, in der Nacht, da schon vieles los war. Vergewaltigung angefangen bis ja wirklich Drohungen, Schlägereien, Wirkungen und. Aber das war drüben schon entspannter, weil sich da jeder einzeln zurückziehen konnte und auch nach draußen gehen konnte, also im Dorf spazieren gehen konnte. Und die Beschäftigungstherapie ist auch drüben viel mehr ausgeweitet worden. Hier hatten wir den Ring, ne? Und dann im Grunde genommen nur auf der Station und da drüben können sie zur Arbeitsstätte gehen, ja, und haben mehr Möglichkeiten, auch sich individuell zu arbeiten. Und hier war wirklich außer Bremen.
Hier war unten im Keller, mussten die runter. Keller. Hier nebenan war die Beschäftigungstherapie. Nicht, da war noch ein sehr netter, patenter, väterlicher Typ, der da so Kupferstiche und solche machte. Und dann wurde im Laufe der Zeit in den 80er Jahren hinten der Anbau dran gebaut, da wo ein Durchlass hinten ist zur Werkhalle, wo dann eben sehr viel mehr Angebote waren, wo dann auch die sogenannten Therapeutenzimmer waren mit Sporttherapie, Unterricht und so weiter.
Ja. Wobei Sport ja im Grunde genommen nur durch die eine Stunde Hofgang zuerst mal nur war, wo eine Stunde Hofgang war. Das heißt, wir als Pflegekräfte standen in den Ecken und haben darauf geachtet, dass die Patienten ja sich bewegen, aber sich nicht attackieren, sich nicht prügeln oder was auch war, dass viel über die Mauer geworfen wurde an Drogen, an Alkohol und was weiß ich. Und wir mussten immer aufpassen, dass nichts reingeschmuggelt wurde. Und dann gab es halt Sporttherapeuten für Patienten, die schon gelockerten Ausgang hatten, entweder in Einzelbetreuung oder in Zwei- oder Dreiergruppen. Und dann seid ihr damals noch mit denen ja so ein bisschen im Gelände ja, spazieren gegangen oder gelaufen oder dass sie überhaupt mal rauskamen, weil sonst waren die Patienten halt nur in dem Hof.
Also man muss es nur mal erklären, wir gucken hier aus dem vergitterten Fenster und das sieht ein bisschen aus wie so ein Fußballplatz, ist ja auch ein Tor und so, ne? Und das ist gepflastert, ein großer eingemauerter Platz.
Ein
und das,
Schulhof früher.
Ja, wie so ein Schulhof. Ne?
Kasernenhof könnte man
sagen. Kasernenhof und das war eben der Hofgang sozusagen. Ne? Ja. Okay.
Ich, 2 Meter?
Ja, ja. Also ich würde gern so, dass Sie Ihr Programm da auch mit im Blick haben. Ich frage nur mal immer zwischendurch, weil das so...
Ich habe vielleicht noch so ein kleines Thema zu diesem Übergang von ihr zu Neubau und 86 Dorf und so weiter. Das Haus 5 war ja ein zentraler Punkt für ein SSK aus Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die in den 70er Jahren mit viel Einsatz die Zustände in der Psychiatrie versuchten öffentlich zu machen.
Ja,
und auch, was man jetzt von hier hört, was hier los war in Haus 5 und so weiter, Suizid, Selbstverbrennung oder Verbrennung, was in den Schlafsälen los war. Und dann hat ja der SSK versucht, hier vor Ort zu gucken, wie ist das da? Und über Besuchsanfragen und so weiter hier auch wirklich ins Haus zu kommen, also ins gesicherte Haus zu kommen und dort einzelne Patienten zu besuchen und mit denen zu sprechen. Und das war genau parallel in den 70ern.
Also praktisch auch zu den Bemühungen intern eben besser einzuführen, war das so?
Oder bis zu der Gedankengang vielleicht, dass die Bemühungen intern Verbesserungen herbeizuführen auch einen Anstoß hatten, durch das, was der SSK hier veranstaltet hat. Und die haben das ja sehr öffentlichkeitswirksam gemacht. Die haben ja dann auch Flugblätter geschrieben und haben das in der ganzen Umgebung in Köln, Aachen und so weiter verteilt. Also es war ein öffentlicher Druck auch durch den SSK, um hier Veränderungen herbeizuführen. Also wurden Fotos auch veröffentlicht aus dem Haus und so weiter.
Ich habe ja im Rahmen des Podcasts auch mit dem Lothar Gothe länger mal gesprochen, der SSK-Häuptling gewesen seinerzeit. Der ist heute Ökobauer. Und ich war da lange und habe da lange mit dem gesprochen. Was der aber interessanterweise da sagte in dem Gespräch, ja, heute bekomme ich Anrufe von ehemaligen Leuten aus dem LVR, die uns natürlich mit Strafanzeigen und Sonstiges auch sehr das Leben schwer gemacht haben, mit dem Hinweis, das war eine total wichtige Sache von euch damals. Ne? Also, ich sag mal so, ein bisschen Geschmäckle hatte das natürlich, weil ich glaube, so ganz einer Meinung waren die wohl nie. Aber ganz interessant, so dass das bestätigt eigentlich so nur, dass es ein externer Impuls und eine interne Bewegung war, die halt im besten Falle auch
aber profitierte. Aber wenn man das vielleicht nochmal Revue passieren lässt, die Verbindung zwischen dem externen Impuls und dem internen, ich war ja damals hier als Ärztin und es war absolut strikt verboten, mit dem SSK überhaupt zu reden. Und wir haben das zum Teil gemacht und wurden zitiert in die Zentrale in Köln, im Landschaftsverband, mit Abmahnungen und so weiter. Ja, also diese Verbindung durfte es nicht geben. Dass intern welche waren, die sagten, diese Zustände sind nicht in Ordnung und dass von außen der SSK anrückte. Das war, das muss man mal sich klar machen, eine Kritik von innen heraus, durfte es eigentlich nicht geben in dem Sinne.
Ja, oder man wusste nicht genau, wo die Grenze war, ne? Bis wo man so Kritik, also ich war ja damals hier kleiner Auszubildender und wir haben so eine Schülerzeitung gemacht, ne? Bazar. Und es hat jedes Mal ein riesen Tarar gegeben, wenn wir dann eine neue Ausgabe gemacht haben. Hat übrigens hier die Druckerei sehr gemacht für uns, fand ich total toll. Und unter anderem haben wir auch ein langes Interview mit dem Herrn Köster geführt, weil der damals diese neue Forensik plante,
beziehungsweise Direktor
dabei war, den ärztlichen Leiter. Und haben in dem Artikel dieses forensische Dorf verrissen in der Zeitung. Und das war natürlich, da waren wir völlig unten durch. Ich glaube, spätestens da war klar, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Aber ich fand es trotzdem gut.
Haben Sie noch ein Exemplar von
Ja, Ihnen? Ich habe da noch was.
Fürs Museum.
Ja, ja. Ja, das ist das Archiv in Berlin für die DGSP. Die suchen ja auch kräftig Material und so. Da ist mir das nochmal in die Hände gefallen. Also ganz spannend.
Wir gehen jetzt hier durch, entweder durch den Raum oder durch diesen Gang hier vorne.
Ja.
Und dann kann man vielleicht gleich ein bisschen in einer der Eckräume, der Eckzellen, steht ein Modell des Hauses, was auf Basis der ursprünglichen Baupläne erstellt wurde.
Okay,
ein bisschen erklären, auch wie sich das Haus architektonisch verändert hat über die Zeit.
Ja.
Auch gerade mit dem Blick auf die Nutzung.
Das hier übrigens mal dieses Fenster finde ich ja schon ganz spannend. Das war doch auch die Kontrolle von der Pforte da, die ja total abgesichert war.
Also vielleicht, wenn wir dann doch,
eigentlich
ein Modell, aber wir können es auch hier machen. Vielleicht gehen wir einmal durch diesen Gang, weil ursprünglich gab es den Gang gar nicht. Und auch nicht diese Wand hier und auch nicht dieses Fenster. Wenn wir jetzt hier durchblicken und das zweite Fenster dahinter sehen, was sozusagen diese bezeichnete Notklappe zur Pforte ist, wo man sozusagen den Kontakt zur Pforte hatte, weil die mittlere Tür zu war. Hier war ursprünglich eine Tür und ein Durchgang. Und man betrat das Haus durch die Pforte und kam hier in diesen großen Raum. Und dieser Gang, können wir jetzt einmal so durchgehen, der ist später hergestellt worden. Wenn Sie jetzt sehen, wir gucken hier hoch, schauen auf über 4 Meter hohe Decken. Der Gang ist deutlich niedriger, dahinter ist aber noch sozusagen eine Decke. Ne? Also das ist ein Teil, was sich verändert hat mit der Zeit. Sieht man sehr gut hier an den Wandstärken. Hier die Wandstärke ist ganz gering.
Ja, das da ist ganz dick.
Die ursprüngliche Wand.
Ja, das war der Gang, genau. Ja. Gott, ich erinnere mich.
Ja, und dann gehen wir vielleicht mal durch den Gang durch, hinten zu dem Modell. Da kann man das ganz gut nochmal am Modell erklären. Auch hier dieser Raum, da kann vielleicht auch gleich jemand von den Zeitzeugen sozusagen mal was zu sagen. Auch der wurde nachträglich so hergestellt als Besucherraum.
Ja.
Oh je, hier habe ich mir die ersten Pornobilder gesehen in meinem Leben. In diesem Saal.
Ja, ne? Es gab einige Räume hier, es gibt ja auch Fotografien davon, die waren gepflastert.
Mit
Ausschnitten aus Zeitschriften. Ne? Ja. Also wir stehen jetzt hier vor dem Modell von Haus 5. Das Modell ist sozusagen nach den Bauplänen hergestellt worden zu einer von Aachener Architekturstudentin, ich glaube zu einer Ausstellung dem Thema oder zu dem Jubiläum, wenn man es so nennen kann, 100 Jahre Erster Weltkrieg, da gab es hier eine Ausstellung 2014, unter anderem auch vom LVR und dem bis letztes Jahr sehr aktiven Förderverein PDZ, also Psychiatriehistorisches Dokumentationszentrum. Und hier wurde dieses Modell gebaut von diesen Studentinnen. Und hier kann man sehr gut sehen, ich hebe mal die Etage hoch sozusagen und wir blicken mal so ins Erdgeschoss. Und hier kann man sehen, dieser Gang, durch den wir gerade gegangen sind, den gab es am Anfang nicht. Ne? Also man kam hier vorne rein, betrat die Pforte und durch die Pforte kam man hier durch eine Tür in den großen mittleren Raum. Und irgendwann, also das Haus ist mehrfach, also Herr Hax hat es ja gerade auch erzählt, dass direkt am Anfang das Haus ertüchtigt wurde, als man festgestellt hat, gerade die Patienten, die damals als Erste kamen, dass sie sehr viel Entweichungen gab, sehr viel Probleme mit der Architektur, weil es halt ein Prototyp war. Und dann hat man schon Veränderungen herbeigeführt. Wann was genau passiert ist, weiß man nicht an jeder Stelle, an einigen schon. Die Mauer zum Beispiel hier vorne, die ist erst 2 Jahre später hergestellt worden. Also die Mauer im hinteren Bereich gab es schon, also der Garten hinten, das war auch früher ein Garten, der war sogar mit so einem Bretterzaun, also hier geteilt für beide Stationen, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss. Und da wurden, wie auch
am Rest der Klinik durch die damalige Arbeitstherapie sehr viel Garten- und landwirtschaftliche Arbeiten gemacht. Und das gab es hier in Haus 5 auch, bis zu Kleintierhaltung. Und da gab es eine Bretterwand, gibt es kein Foto von dieser Zeit, wo diese Wand da stand, wo halt dann beide Stationen eine Seite jeweils hatten, um dort Gartenarbeiten zu machen. Irgendwann ist die Wand verschwunden, irgendwann ist dieser Garten verschwunden. Also irgendwann dieser leere Platz entstanden, den man jetzt teilweise noch sieht. So ist es halt auch mit dem Haus gewesen. Es hat sich immer wieder an seine, ich sag mal, Bedürfnisse oder Vorstellungen, die man von dem Haus hatte, musste es angepasst werden. Manchmal sehr gut, manchmal hat man es irgendwie notdürftig gemacht. Also zum Beispiel gibt es im zweiten Obergeschoss, im Treppenaufgang vom zweiten Obergeschoss zum Dach, Baustahlmatte, die da an das Treppenhaus geschweißt wurde, damit niemand sozusagen über das Treppengeländer aufs Dach gelangen konnte. Das sind so Sachen, da sieht man direkt, wo die Veränderung stattgefunden hat. Wie bei dem Gang hier, wenn man die ursprünglichen Pläne nicht kennt, würde man das nicht vermuten, dass das Haus früher offener gewesen ist. Und man sieht das so sehr gut. Wir stehen halt jetzt hier in einem Teil einer Ausstellung, wo Zeitzeugen und Interviews gezeigt werden, aber auch Fotografien aus dem Haus. Das ist eine Ausstellung auch von diesem Förderverein, der anhand jetzt von zwei Bildern, auf die wir blicken, ganz gut zeigt, halt auch, wie dieses Haus teilweise genutzt und belegt wurde. Also Herr Hax hat ja erzählt vorhin am Anfang, für 48 Patienten gebaut, in Hochzeiten bis zu 120 Patienten belegt, gerade in den 1960er Jahren. Und das sieht man auf den Bildern hier. Das eine Bild hier, das linke, sind meines Erachtens 12 Betten, die hier in diesem Raum stehen, ohne jegliche andere persönliche Gegenstände, einfach nur Betten. Es hat in der Allgemeinpsychiatrie teilweise auch natürlich diese hohen Überbelegungen gegeben, also das Bild, wenn man die Gitter jetzt nicht da im Hintergrund sehen würde, würde sicherlich für beides passen.
Also die Wachsäle.
Ja, ja. Und jetzt sieht man hier ein Bild so aus den Ende 70er Jahren oder 70er, 80er Jahren, wo dann immer noch hier 6 Betten vermutlich stehen, also man sieht jetzt 3, aber es ist auch nur der halbe Raum. Und dementsprechend ursprünglich für 48 und dann immer wieder nach Belastungen natürlich deutlich mehr Patienten. Und das hat natürlich die Veränderungen in der Architektur, die Veränderungen in den Belegungszahlen, haben natürlich ja, die Situation hier im Haus immer wieder an ihre Grenzen gebracht. Ne? Und wenn man diese alten Bilder sieht, wenn man die Geschichten hört, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie schwierig das hier für alle Seiten gewesen ist, in diesem Haus zu arbeiten, aber halt auch untergebracht zu sein.
Ne? Wo ich an der Stelle auch nochmal gerne auf dieses Buch hinweisen will, ich weiß nicht, ob ich das Haus
drin? Leben in Haus 5, ja.
Ja. Ja. Da sind ja auch einige Zeitzeugen, aber da habe ich an einer Stelle nur gelesen, es war ja sogar in den Schlafsälen, bestimmte Plätze waren natürlich beliebter als andere. Das hatte wohl mit dem Einsehen, mit der Einsehmöglichkeit zu tun, dass natürlich hier die geschützteren Dinger viel attraktiver waren. Aber es ist nur so ein Detail. Also dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall, wer da mal reingucken will, das mal zu machen.
Ne? Also mittlerweile gibt es als Zusatz sogar 3 Bücher über dieses Haus. Ah, ja. Alle 3 auch also im Psychiatrieverlag erschienen, durch diesen Förderverein initiiert und umgesetzt. 2 Bücher sind letztes Jahr entstanden und schließen sozusagen diesen historischen oder den Kreis. Einmal dieses erste Buch, da geht es ja hauptsächlich um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also 50er Jahre bis zur Schließung des Hauses 1986. Und die anderen beiden Bücher, da geht es einmal um die Anfänge und einmal um die Zeit des Nationalsozialismus. Dementsprechend lohnt sich das auf jeden Fall, dann sich alle 3 anzuschauen, um einen Gesamtblick sozusagen zu bekommen.
NS. Also in der Zeit des Nationalsozialismus ist dieses Haus über die Jahre regelrecht missbraucht worden. Das kennen wir ja heute auch aus totalitären Regimen oder Diktaturen, also missliebige Personen, Regimegegner, jedweder Art sind hier ja, eingepfercht worden. Mhm. Fahnenflüchtige, Sinti und Roma, Homosexuelle, also Personen, die durch die Bank dem Regime nicht passten.
Und auch ohne psychiatrische Diagnosen?
Oder? Ohne, ja. Mhm. Und aus der gesamten Klinik sind im Rahmen T4 etc. 1976 Patientinnen und Patienten in die Tötungsmaschinerien verbracht worden und über die Jahre aus diesem Haus auf unmittelbarem Wege 150. Also sie sind auf direktem Wege dann der Vernichtung preisgegeben worden.
Und wissen Sie, wo das dann auch durchgeführt wurde?
Ja,
Waldheim. Es gab aber auch Transporte direkt in Konzentrationslager. Also das hat es auch gegeben. Einmal einen über Brauweiler und einen direkt, meines Wissens, direkt von Düren aus. Ja, die waren ja deutschlandweit oder reichsweit. Ja, also über Zwischenanstalten, auch Langfeld, sind die Patientinnen und Patienten auch aus dieser Klinik, aus allen Kliniken verbracht worden. Und dementsprechend jetzt, gut, waren das natürlich immer unterschiedliche Transporte, unterschiedliche Wege, aber das ist im Zuge dieser Euthanasieaktion, dieser T4, also aufgrund dieses des Ursprungs oder des Zentralortes Tiergartenstraße 4 in Berlin, da kommt ja dieser Name her, der hat meines Wissens zur Zeit des Nationalsozialismus oder der nicht so geheißen, ne? Also diese Tötungsaktion. Und selbstverständlich hat es die auch, also von den Zwangssterilisierungen auf Basis des Gesetzes zur Verhütung Erbkranken.
War auch die Euthanasieaktion, also die Durchführung, ja, auch im Rheinland war oder auch das Zentrale gemacht wurde?
In Hadamar hat es, ja. Ja, aber ja, also auch die Zwangssterilisierungen zum Beispiel, die haben jetzt auch hier in der Klinik nicht stattgefunden, die haben dann immer in den städtischen Krankenhäusern teilweise stattgefunden und so. Also, also das war ja so dieser Weg von diesem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hin dann zu diesem Erlass von Adolf Hitler persönlich, diese T4-Aktion, diese Euthanasie-Aktion. Und das hatte ja die Bewandtnis, dass Deutschland, die Kliniken natürlich auch Lazarette wurden und man sich neben dem eigentlichen Entledigen der Menschen halt auch der Platz benötigt wurde in den Kliniken. Also das ist im Endeffekt mit einer der Gründe gewesen, warum man irgendwann angefangen hat, also die Menschen systematisch zu töten. Also
das Haus ist übrigens Stichwort heute. Wir haben das in der Vergangenheit mehrfach gemacht. Wahrscheinlich werden wir es bald wiederbeleben, dass wir Schulklassen, egal welcher Schulform, die über den NS sprechen im Unterricht, zum Geschichtsunterricht vor Ort hierher einladen. Dann haben wir hier zwei oder vier Doppelstunden und können das Ganze dann in einem anderen, klareren Kontext sehen. Das ist gut.
Wenn gerade jetzt hier diese Schautafeln oder Hinweise hier zu dem Exil nochmal ins Auge. Ich sehe auch hier, tatsächlich war dieser Exil nicht nur der, sondern auch alle, wurde gerade schon gesagt, ja, diese Schiebesäle rum, das war eine Brutstätte von Hass, Wut und Zorn natürlich, weil da viele Patienten zusammengeballt lagen, die natürlich dann nicht nur hier auch ausgebrochen sind, indem sie durchgesägt haben, weiß ich noch, sondern hier auch vor meiner Zeit wohl offenbar hier eine Geiselnahme stattgefunden hat, wo dann drei Pflege vom Pflegepersonal niedergeschlagen worden sind und als der Geisel dann rausgegangen sind. Ich weiß nur, als wir dann ankamen, wir waren ja die 1980 so diejenigen, die dann aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse eingestellt wurden, so, man kann bösartig sagen, so als Alibi, wir tun ja jetzt was, ne? Also Schule, Unterricht und so weiter. Und wir wurden dann jeden Morgen, wenn hier Besprechung war, 9 Uhr, in der Zentrale war dann die Frage, was ist mit den Ex-Seelen? Ne? Gab es da wieder Hauen und Stechen? Und dann wurde irgendwie ein Therapeut ausgeguckt, der wurde da reingeschickt. Ne? Als erstes Krisenintervention. Ne? Natürlich waren das Pflegepersonal sozusagen immer sozusagen die zunächst Betroffenen, aber das sollte dann sozusagen pädagogisch halt auch genutzt werden, um dann Krisenbesprechungen zu machen. Und ich habe dann hier gesessen, weiß ich noch, und hier zwischen den Betten da und habe versucht, mit diesen 4, 5, 8 Leuten, die dann da waren und Krawall machten und untereinander, die zum Teil natürlich spinnefeind waren, ne, weil einer vielleicht eine bessere Bettposition hatte oder weil da irgendwas gedealt wurde, was man gar nicht wusste, ne, um da was zu befrieden. Ne. Und das war sicher auch am Anfang der Sinn von diesem ganzen therapeutischen Zusatzpersonal. Raus aus den Schlagzeilen, befrieden, das Ganze so ein Stück liberalisieren. Wir haben es gerade gehört, wir haben Ausgänge gemacht und solche Dinge mehr. Ne, uns ein Stück zu humanisieren, dazu diente halt auch, solche Konfliktgespräche zu führen. Und was ich als zweites, was mir noch auffällt, wenn ich gerade dabei bin, ist diese Schamwand hier, wenn das die ist. Ich fand das immer besonders, wie es hier steht, demütigend, insbesondere hier, dass hier sozusagen die Toilette war, das glaubt man irgendwie gar nicht, dass hier 10, 11 Leute oder zumindest ja, eine große Anzahl von Patienten dann in Anwesenheit der anderen ihr Geschäft gemacht haben. Also, ne, was, wie beschämend ist das? Ne, das kann man sich, nachts mussten die dann hier aufs Klo gehen und erst dann später, glaube ich, wurde dann diese Tür dann geöffnet nachts, ne, zu dem allgemeinen Klo da, wurde umgebaut, weil das war, fand ich schon etwas sehr Extremes.
Was ich auch noch vielleicht dazu ergänzen möchte, wir hatten ja auch noch die 64er oben, ja, und ich glaube, es ist auch noch mal ganz Teilruhe reingekommen, als die 64er dann hier nicht mehr untergebracht wurden, weil die Psychotiker unter anderem ja auch sehr unter der Dominanz der 64er gelitten haben.
Und also die 64er waren ja so nach einem Paragraphen 64 Strafgesetzbuch, ja, Sucht. Und wir waren Sucht, aufgrund von Sucht.
Das war eine ganz spezielle Gruppe, die sehr ausgeprägt dissozial war, mit einer sehr großen Gewaltsozialisation, die kam überwiegend irgendwie aus dem Ruhrgebiet, aus der Schläger, also aus dem Türstehermilieu, aus dem Milieu, nicht, also Zuhältermilieu. Also da ist eine ganz eigene Geschichte, die dann hier auch zum Teil einer von denen, mit denen ich dann eine Ausführung gemacht hatte, der hat sich da währenddessen entsprechend Stoff besorgt und hat dann hier abends, als er hier ankam, hat er hier so einen pathologischen Rausch entwickelt, hat die alles kurz und klein gekloppt. Ne? Die Polizei musste kommen und den mit der chemischen Keule sozusagen da niederstrecken, weil er völlig ausgerastet ist. Ganz netter Kerl, muss man sagen, wirklich, wenn man ihn so tagsüber mit ihm sprach, wirklich irgendwie ein wirklich sehr zugewandter und herzlicher Mensch, aber dann, wenn der in seinem pathologischen Ort war, dann wirklich, das war nicht mehr zum Aushalten. Aber das war die eine Gruppe, die natürlich das hier Milieu prägte, die 64er. Das war natürlich eine völlige, komplette Deplatzierung hier mit dem Psychosekampf zusammen, wie du schon sagtest. Wir hatten aber auch die, die direkt aufgenommen wurden, ne, 126er, also die direkt nach der Tat dann hier aufgenommen wurden und so eine Art ja, psychiatrische Untersuchungshaft hier hatten und begutachtet wurden. Wir hatten die Menschen aus dem Strafvollzug, die im Rahmen einer Haftpsychose hier hingekommen sind. Ne, wir hatten, das waren ja so sozusagen die irren Verbrecher, wie der Thomas vorhin sagte, ne, so klassisch eigentlich Strafvollzug, aber die sind dort erkrankt und hierhin zu Behandlung gekommen. Wir hatten die klassischen Maßregelpatienten und wir hatten noch nicht zuletzt eine Gruppe von Patienten, die aus der Allgemeinpsychiatrie kamen. Das waren Menschen, die hatten einen dauerhaften Beschluss nach PsychKG und die waren aber in der Allgemeinpsychiatrie nicht zu halten, weil sie ständig aggressiv waren und impulsiv waren. Und die hatten eben eine dauerhafte Unterbringung und wurden dann hier, also obwohl sie keinen Maßregelparagraphen hatten, auch behandelt und waren diejenigen, die meistens auch in diese Isolierzelle verbracht haben, war das wirklich extrem schwierige Patienten. Also wir hatten bestimmt 4, 5 verschiedene Gruppen hier und allein das schon, wenn man das sich mal nochmal so vor Augen führt, ist das ja schon eine Quelle von so vielen Konflikten. Problemen und Konflikten, wie man sich sofort vorstellen kann.
Ja, wir sind jetzt immer noch in dem Exsaal, so in die verschiedenen Ecken hier gerutscht mittlerweile.
Wollten Sie noch was sagen zu hier, zu dem?
Also ich hätte jetzt nur noch mal gesagt, weil wir gerade so in den Zeiten gesprungen sind und auch ne, also von der Architektur über die Veränderungen dann durch die Zeiten hin und zurück gesprungen sind, vielleicht noch mal sozusagen, also das jetzt noch mal der Architektur festzumachen und zu beginnen, dass es halt auch immer eine Frage ist, was ist die Gesellschaft bereit auszugeben für Menschen, die unter anderem hier untergebracht waren und im Masterhilfeversuch untergebracht sind, wie die Verhältnisse sich dann sozusagen abbilden an diesen Orten. Und wenn man jetzt diesen Ort sich hier anschaut, diesen Grundriss, wie er ursprünglich war, dann war das schon ein großer finanzieller Aufwand, der da betrieben wurde, ganz ab jetzt vielleicht davon, dass man da auch Fehler gemacht hat, aber dieser Ort ist ja nicht entstanden, um die Menschen maximal schlecht unterzubringen. Und je nachdem, im Endeffekt, wer an der Macht ist, wir sprachen gerade über die Zeit des Nationalsozialismus, haben sich die Verhältnisse hier immer wieder verändert. Und so wird sich das auch in Zukunft gerade, ich weiß, Sie haben Maßregelvorzug schon häufiger zum Thema gehabt und das ist ja auch heute eigentlich wieder ein unglaublich relevantes Thema. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass das nicht nur immer von den Menschen in den Institutionen gesteuert und verändert wird, sondern dass die Gesellschaft an sich da am Ende auch mit Verantwortung hat. Ne? Auch wenn man das jetzt natürlich nicht pauschal einfach jetzt so sagen kann, aber es ist schon, es ist immer die Frage, wie viel ist man bereit, dort zu investieren und ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Hm, hm.
Ja, sagen wir mal weiter.
Ja. Also hier sehen wir jetzt diesen ursprünglich erhaltenen Teil. Die Klinik ist aber in großen Teilen erhalten geblieben. Hm. Es gab Zerstörungen in der Verwaltung, also da ne, ist die Front ist nicht mehr dieselbe wie damals, aber ansonsten das Haus hier ist in großen Teilen und die anderen Gebäude erhalten geblieben. Und die Bevölkerung konnte hier nach Ende des Krieges das für einige Zeit nutzen als Badewaschhaus, ne? Weil die Klinik war ja komplett autark. Eigene Brunnen, eigene Stromversorgung, eine Wärmeversorgung und das hat sozusagen dazu beigetragen, dass das Haus hier weiter genutzt werden konnte. Ne?
Der Patient, der da hinten gerade auf dem Bild zu sehen ist, der hat hier oft stundenlang mit Klamotten an hier in der Badewanne gelegen. Er hatte da so seine eigene Art. Er ging auch nachts mit nassen Klamotten in sein Bett und hat geschlafen.
Also wir gehen jetzt hier gerade durch den Flur, durch den rechten Seitentrakt des Hauses und jetzt stehen hier unterschiedliche Schlagworte auf den Türen. Das ist halt aus dieser Ausstellung zur Geschichte des Hauses. Ist hier dieses SSK-Poster-Plakat, kein Grund zum Feiern, was sozusagen da kursierte, um den Umzug in das neue forensische Dorf, die neue forensische Klinik. Und weil das so gut hier angebracht ist, so angeklebt ist, ist das halt einfach kleben geblieben. Ja. Dadurch, dass wir ja nicht nur die Geschichte ausstellen wollen, sondern auch die Gegenwart, geht es nicht nur um Objekte, sondern halt auch um die Geschichten der Menschen. Also das wird auch ein zentraler Punkt sein, so, dieser Ausstellung. Ja. Also es geht wird nicht ein klassisches, anhand von einigen wenigen Objekten einfach mal die Geschichte abzuhandeln, sondern tatsächlich auch zu zeigen, wer war in den Psychiatrien, wer ist das heute, wie sind die Menschen dorthin gelangt und was ist mit ihnen passiert. Gerade auch mit dem Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus, ja, aber auch davor und danach.
Das, ja. Spannend, ja.
Die Zelle in der Zelle, ne, steht hier auch so, ne? Das heißt, dass da oben Metallplatten gemacht hat, damit man da nicht runterspringen kann und sich selbst verletzen kann. Hier vorne ist ein Metallklo, dass man das nicht rauszeigen kann. Ja. Also hier waren wirklich die größten Kracher, auch aus der Gemeindepsychiatrie oft
drin. Ja, ich habe hier auch schon drin.
Ne? Also was die hier veranstaltet haben, das war schon...
Ich hatte mir in Erinnerung und dachte, das wäre genau auf der anderen Seite gewesen. Aber
naja,
das
war die... auch noch das Gleiche.
Ach so,
ja. Gab's ja. Bade, nur oben nicht, weil wir
hier unten auch. Ich weiß, dass wir da von der Aufnahmestation dann auch manchmal Menschen, die da völlig aus den Fugen geraten sind, die kamen direkt bei der Aufnahme direkt hier hin. Ne? Die Zelle in der Zelle.
Gott. Ja.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das jetzt weiß, wie das hier damals kam, dass der dann als Alarm war, nicht mehr gerettet werden konnte, weil durch das Feuer sich das Metall oder hier die Lack so verzogen hatte,
naja,
dass er nicht mehr zu öffnen war und der sozusagen da verbrannt ist.
Aber es ist wohl auch so verheerend gewesen mit diesem Brand, weil da noch Putzmittel zusätzlich in dem Raum gelagert sind, ne? Also die dann auch...
Die sogenannten Hausarbeiter, das war glaube ich auch einer von denen, diese sogenannten Kapos, das war ja wirklich auch ein spezielles System, ne? Da müsste man jetzt noch in diese ganze, ja auch Subkultur, die sich da breit gemacht hat, bei den Patienten, aber auch im Verhältnis zum Personal, insgesamt mal zu fragen, wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen, denn es kam ja dann nachher, waren es ja nicht nur die Verbrennung, sondern es gab ja, glaube ich, ganz viele staatsanwaltschaftliche Ermittlungen auch gegen Personal. Ich weiß nicht, was alles an verbotenen Dingen mit reingebracht haben. Das heißt, da war offenbar eine zu große Überidentifikation oder auch eine kumpelhafte Beziehung, die dann letztlich dann oft dazu geführt hat, ne, dass solche Dinge wie das zum Beispiel auch passiert ist. Ne?
Hm. Ich glaube, das hat mit Identifikation weniger zu tun als mit den Machtverhältnissen solcher geschlossenen Anstalten. Das ist ja ein durchgehendes Phänomen, was es überall gibt, dass dann um diese was Kumpelei genannt wird, das ist ja auch ein Machtverhältnis.
Mhm,
ich kann das reinbringen, ich kann euch hier davon abhängig machen, ihr könnt wiederum den anderen Kollegen hier eins drüber geben. Das sind ja sehr bekannte und beschriebene Mechanismen in solchen absoluten Anstalten.
Und totale Institution.
Totale Institution und das hat mit Sympathie und so hat es ja weniger zu tun als mit Macht. Mhm.
Aber ich glaube nicht nur. Also ich glaube schon auch, dass sowieso eine hohe eigene, sage ich mal andersherum, eine sehr starke eigene narzisstische Bedürftigkeit hat und in einer Einrichtung erstmal arbeitet wie dieser, wo der eigene Hilfeimpuls oder das Bemühen anderer Menschen eigentlich verkannt wird oder von den Patienten auch nicht als solche gewürdigt wird. Mhm. Denn für die Patienten stehen wir immer auf der anderen Seite. Ne?
Ja.
Für den ist das hier eine ganz schwierige Situation. Wer tagtäglich mit destruktiven Verhaltensweisen schwerstgestörter Menschen konfrontiert wird, der steht unter dem Druck, Anteilnahme an dem Schicksal des Patienten und notwendige Distanz kann das schon mal aus der Waagschale werden. Ja, das glaube ich schon ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz früh, als wir hier waren, eben auch mit Supervision angefangen haben, um mal zu reflektieren. Ne? Auch, was eigentlich.
Was steckt so dahinter oder was sind die Beziehungen?
Die Beziehungsgestaltung mit den Patienten, wo müssen wir uns noch stärker abgrenzen?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Unordnung heißt, wo nichts am rechten Platz ist. Ordnung heißt, wo am rechten Platz nichts ist. Das ist ein Zitat des in Deutschland geborenen Franzosen Alfred Grosseur. Der Historiker und Politologe Grosseur und maßgeblicher Kämpfer für die deutsch-französische Freundschaft und ein großer Mensch ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Eines seiner wichtigsten und beeindruckendsten Bücher heißt Le Mensch. Und jetzt schlage ich über den Anfangsbuchstaben von Mensch einen Bogen zu drei weiteren M, um die es heute im Musikteil gehen soll. Melanie, Mary Wise und MC5. Okay, ist ein wenig konstruiert, aber was soll's. Mary Wise war die Sängerin der großartigen Shangri-Las. 4 Teenager aus New York und zweimal 2 Schwestern. Mary und Betty Wise und die Zwillinge Marge und Mary Ann Ganser. Produziert von Shadow Morton brachten die 4 es von 63 bis 65 auf einige Charterfolge in den USA und Großbritannien. Wobei ihr größter Hit, Leader of the Pack, es 72 und 76 nochmal in die englischen Charts schaffte. Im Gegensatz zu anderen Girlgroups der Zeit hatten die Shangri-Las das Image von harten Streetkids, was sich auch in den Texten ihrer Songs widerspiegelte. So erzählt zum Beispiel I Can Never Go Home Anymore von einem Mädchen, das wegen eines Jungen von zu Hause wegläuft und ihre Mutter einsam zurücklässt. Als es mit dem Jungen nicht klappt, und das Mädchen nach Hause zurückkehrt, ist die Mutter gestorben. Ob die Geschichten über Auseinandersetzungen der Band mit dem FBI und von den Girls geklauten Motorrädern stimmen, sei dahingestellt. Sie dienten auf jeden Fall dem Image der Tuffen Girls. Genauso wie der Titel Leader of the Pack, ein sogenannter Death Song über den Anführer einer Motorradgang, der einen tödlichen Unfall hat. Musikalisch und textlich ganz große Oper, inklusive heulender Motoren und quietschender Reifen. Erzählt bzw. gesungen von der Freundin des Leaders of the Pack. Beeinflusst von den Shangri-Las waren die New York Dolls, Johnny Thunders und Amy Winehouse, um einige zu nennen.
Is she really going out with him?
Well, there she is. Let's ask her.
Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
Mm-mm.
By the way, where'd you meet him? Yes, we see.
That's when I fell for
the leader of the pack.
My folks were always putting him down.
Down, down.
They said he came from the wrong side of town.
What do you mean when you say that he came from the wrong side of town?
They told me he was bad.
Mary Wise, die Leadsängerin der Shangri-Las, ist im Januar 2024 verstorben. Melanie, mit vollem Namen Melanie Safka, geboren in New York wie Mary Wise und auch im Januar 2024 verstorben, war image-wise quasi das Gegenteil eines toughen Street Kids. Sie war das Hippie-Girl par excellence, geadelt durch ihren Auftritt beim Woodstock Festival, was sie zu dem Song Candles in the Rain inspirierte. Melanie hatte in den 60er und 70er Jahren eine Vielzahl von Hits, geprägt durch ihre ausdrucksstarke, unverwechselbare Stimme. In den vergangenen Jahren war die UNICEF-Botschafterin Melanie häufig mit ihrem Sohn Bo auf Tour, mit dem sie auch bis zu ihrem Tode an einem neuen Album arbeitete. Mein Lieblingssong von Melanie ist Ruby Tuesday, für mich die beste Coverversion des Songs der Rolling Stones.
Say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. But such a cost. No time to lose, I heard her say. You gotta catch your dreams before
Der dritte große Rockstar, der 2024 gestorben ist, ist Wayne Kramer, Gitarrist der MC5. Auch er war mit den Aufnahmen zu einem neuen Album beschäftigt, mit dem er in diesem Jahr auf Tour gehen wollte. In den Jahren ihres Bestehens brachten die MC5 es auf 3 Alben, von denen das erste, die Live-Aufnahme aus dem Grandy Ballroom in Detroit, schon allein deswegen Aufsehen erregte, weil der Song Kick Out the Jams für die Platte zensiert wurde und aus dem Wort Motherfucker kurzerhand Brothers and Sisters wurde. Die MC5 und Wayne Kramer gerieten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, ob aus politischen Gründen oder wegen Drogengeschichten, was in den 60er Jahren häufig miteinander in Verbindung stand. Sowohl John Sinclair, der Manager der MC5, als auch Wayne Kramer verbrachten daher einige Jahre im Gefängnis. John Sinclair war auch Gründer und Vorsitzender der White Panther Party, die er gegründet hatte, um die Black Panther Party zu unterstützen. Er soll einmal über die MC5 gesagt haben: Ihr wolltet größer sein als die Beatles, ich wollte, dass ihr größer werdet als Mao. Nach einem Gefängnisaufenthalt kämpfte Wayne Kramer jahrelang gegen seine Drogensucht an und trat in den letzten Jahren offensichtlich kuriert immer wieder live auf und veröffentlichte Alben, unter anderem mit Johnny Thunders. Siehe oben. Wer mehr wissen will, lese das autobiografische Werk von Wayne Kramer, The Hard Stuff. Und das soll's für heute gewesen sein, da ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Und alles ohne ein einziges Wort über Johann Sebastian Bach. Hier jetzt die unzensierte Version von Kick Out the Jams, Brothers and Sisters.
Kick out the jam.
Ja, das war sie, die 74. Episode unseres Podcasts. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich alles Gute. Tschüss, bye bye, so long.